zu meiner Person. Also wie gesagt, seit 30 Jahren in Berlin. Ich habe da studiert, habe da auch an der Uni gearbeitet, war da auch in verschiedenen politischen Zusammenhängen und habe mich nun seit sehr langer Zeit auch sehr intensiv mit der marxischen Kritik der politischen Ökonomie beschäftigt, habe da verschiedene Artikel und Bücher dazu publiziert. Anfang der 90er Jahre so einen relativ dicken Schinken, die Wissenschaft vom Wert, wo es eigentlich nochmal so drum gegangen ist, diese Kritik der politischen Ökonomie abzuklopfen, also nicht einfach zu wiederholen, sondern abzuklopfen, was daran haltbar, brauchbar ist, wo es eventuell Probleme gibt, wo es auch bei Marx selber Ambivalenzen gibt. Denn es hat ja so in den letzten 30, 40 Jahren, nachdem bedingt durch Faschismus, Stalinismus und dann Kalten Krieg, die Diskussion um die marxische Theorie weitgehend, zumindest in Westeuropa, zum Erliegen gekommen ist und auch in Gewerkschaften, Arbeiterbewegungen es nicht mehr allzu viele Leute gab, die sich da wirklich noch positiv auf den Marx bezogen haben, gab es ja so im Gefolge der Studentenbewegung der 60er Jahre eine neue Beschäftigung mit Marx, die auch teilweise neue Aspekte der marxischen Theorie ins Zentrum gestellt hat. Bis dahin hatte man ja in Marx häufig so den großen Ökonomen der Arbeiterbewegung gesehen. Als eine der Folgen dieser neuen Beschäftigung mit Marx hat man allerdings auch zur Kenntnis genommen, dass der Marx das Kapital, sein Hauptwerk, keineswegs mit dem Untertitel versehen hat, eine neue politische Ökonomie oder so etwas Ähnliches, sondern Kritik der politischen Ökonomie. Und es wurde dann darüber debattiert, was heißt eigentlich hier Kritik der politischen Ökonomie? Es geht darum, eine gesamte Wissenschaft zu kritisieren. Es geht darum, spontane Bewusstseinsformen zu kritisieren, die sich in dieser Gesellschaft bilden. Es geht darum, einen Vergesellschaftungszusammenhang zu kritisieren und nicht einfach nur eine bestimmte Art der Verteilung. Und alle diese Debatten, die ich da also jetzt nur ganz nicht mal erwähnen kann, die bildeten so den Hintergrund von meiner Auseinandersetzung mit Marx, wie sie dann eben in dieser relativ dickleibigen Arbeit ihren Niederschlag gefunden haben. Und dieses Buch jetzt, was du gerade erwähnt hast und was einige von euch vor sich liegen haben oder mal gelesen haben, das war der Versuch, vor dem Hintergrund von diesen Debatten in die marxische Kritik der politischen Ökonomie einzuführen, dabei diese neuen Aspekte wirklich auch entsprechend zur Kenntnis zu nehmen, hervorzuheben und gleichzeitig aber auch einzuführen, was vielfach ja in der Vergangenheit nicht passiert ist, wirklich in alle drei Bände. Also nicht einfach so ein bisschen Arbeitswehrtheorie, erster Band und dann vielleicht noch Ausbeutung, also Kapital, Ausbeutung, Klassenkampf. Und das ist es dann, also in diesen drei Bänden steht erheblich mehr drin. Die bilden auch ein Ganzes, man hat wirklich nur was davon. Wenn man sie insgesamt zur Kenntnis nimmt, dann hat man allerdings auch sehr viel davon. Und das habe ich versucht in dieses Buch einigermaßen reinzupacken. Und ob es gelungen ist, das müssen die Leser und Leserinnen entscheiden. Gut, so viel also zu meinem Hintergrund. Und nun zum Thema des heutigen Abends. Ihr habt mich ja bei der Einladung, mich eben gefragt, ob ich so ein Thema machen könnte, Fetischismus der bürgerlichen Verhältnisse, ein bisschen angelehnt an das 10. Kapitel meines Buches. Allerdings auch gleich mit der Bemerkung, es sollte sehr einführenden Charakter haben, da ja vielleicht auch Leute hierher kommen ohne Vorkenntnisse. Jetzt ist es natürlich ein bisschen verwegen. Also diesem 10. Kapitel gehen ja 9 Kapitel voraus und das ist nicht so ganz zufällig. Und jetzt soll man das, was im 10. Kapitel behandelt wird, aber so darstellen, dass es alle verstehen können, auch wenn sie diese 9 Kapitel nicht gelesen haben. Insofern werde ich jetzt nicht einfach dieses 10. Kapitel hier darstellen, sondern ich werde versuchen, eine vereinfachte Version davon darzustellen, auch auf ein paar andere Sachen noch einzugehen, dass man dem einigermaßen folgen kann. Wenn man dem nicht folgen kann, wenn ich das doch vielleicht ein bisschen falsch angelegt habe, dann bitte sofort Fragen stellen. Also mein Bestreben ist es, möglichst verständlich zu sein und nicht irgendwie einen langen Vortrag zu halten. Also insofern, wenn was unklar ist, gleich Fragen stellen. Wenn es wirklich eine Diskussion gibt, also wo meine Sichtweise kann man natürlich kritisieren, kann da eine ganz andere Sichtweise auch haben. Das sollten wir dann vielleicht im Anschluss diskutieren. Aber jetzt reine Verständnisfragen, die stellt bitte sofort. So, nun also zum Fetischismus der bürgerlichen Verhältnisse, wie das Thema angekündigt ist. Dieses Thema versteht sich nicht so ganz von selber. Auch heute, wenn man über marxische Kapitalismuskritik spricht, dann hat man zunächst mal so Begriffe im Kopf wie Klasse, Klassenkampf, Ausbeutung. Und die sind ja auch keineswegs falsch. Wir leben in einer kapitalistischen Klassengesellschaft. Das gilt es auch immer wieder hervorzuheben. Gegen Thesen von einem angeblichen Verschwinden der Klassen oder gegen dem, was uns in alltäglicher Politik so entgegenkommt als Gemeinwohlorientierung oder gar nationale Interessen, wo man doch irgendwie zusammenstehen müsse oder zumindest den richtigen Weg finden, um diese nationalen Interessen zur Geltung zu bringen. Insofern ist die Betonung, dass wir hier eine Klassengesellschaft haben, dass es Klassenkampf gibt, dass es Ausbeutung, dass es Klassenherrschaft gibt, ist es überhaupt nicht falsch, aber es ist halt nur die halbe Miete. Darin erschöpft sich kapitalistische Klassengesellschaft noch lange nicht und es erschöpft sich auch keineswegs die marxische Theorie darin. Diese Betonung von Klassen und Klassenkampf, die ist etwa sehr stark vertreten im Kommunistischen Manifest von Marx, was ja auch immer wieder gerne zitiert wird, 1848 geschrieben und erschienen. Nur ist der Marx da keineswegs dabei stehen geblieben. Als 1867 der erste Band des Kapitals erschienen ist, hat er auch wirklich 20 Jahre lang weitergearbeitet und ich würde auch schon sagen, einen qualitativen Fortschritt in der Analyse der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft erreicht. Es geht also mir auch hier nicht um die Person Marx, was die früher oder was die später analysiert hat. Es geht mir schon um die Analyse des Kapitalismus. Und da ist eben die Betonung auf beide Wortteile zu richten. Also ich habe ja eben schon den Begriff angeführt, kapitalistische Klassengesellschaft. Und da muss man eben beides untersuchen, nicht nur die Klassengesellschaft, sondern auch, was ist eigentlich das spezifisch Kapitalistische. Und in einem Großteil dessen, was ich so marxistische Klassentheorie nennt, was, also du hast auch den Begriff, den ich hier verwendet habe, ja schon angesprochen, was so in dem traditionellen, weltanschaulichen Marxismus, der in der Arbeiterbewegung dominant war, was da unter Klassentheorie, Klassenverhältnissen, Klassenkampf hervorgehoben worden ist, Das war eigentlich noch gar nichts spezifisch Kapitalistisches, sondern das sind alles Verhältnisse, die jede Klassengesellschaft charakterisieren. Dass es eine herrschende Klasse gibt, eine beherrschte, eine Klasse, die ausgebeutet wird, eine Klasse, die sich das gesellschaftliche Mehrprodukt aneignet. Das ist noch überhaupt nichts spezifisch Kapitalistisches, sondern das ist alles eine Eigenschaft oder sind alles Eigenschaften, die wir bei jeder Klassengesellschaft finden. Was ist aber nun das spezifisch Kapitalistische? Das spezifisch Kapitalistische besteht eben nicht einfach darin, dass man jetzt neue Klassen identifiziert, also dass man sagt, im Mittelalter, da standen sich halt die Grundherren gegenüber und die Leibeigenen, und im Kapitalismus, da steht sich jetzt die Bourgeoisie und das Proletariat gegenüber. Das ist so ungefähr die Argumentation vom Kommunistischen Manifest. Im Kapital argumentiert Marx wesentlich anders. Da fängt er nämlich gar nicht, wie das im Kommunistischen Manifest der Fall war, mit den Klassen an. Die Klassen waren auch vorgesehen mit einem eigenen Kapitel, aber ganz am Ende des dritten Bandes. Das ist dieses berühmte Schlusskapitel, von dem eben nur anderthalb Seiten geschrieben sind. Dann bricht das Manuskript ab. Und davor steht eine Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, wo zwar Klassen auftauchen, ich werde auch gleich noch darauf eingehen, wie, wo allerdings ein eigener Vergesellschaftungszusammenhang analysiert wird, der sich grundsätzlich unterscheidet von jedem vorkapitalistischen Vergesellschaftungszusammenhang. Und diesen spezifisch kapitalistischen Vergesellschaftungszusammenhang, den kann man, wenn man jetzt ein Etikett sucht, den kann man dann fassen mit dem Fetischismus der bürgerlichen Verhältnisse. Um allerdings einigermaßen verständlich zu machen, was mit diesem Fetischismus der bürgerlichen Verhältnisse gemeint ist, muss ich zunächst mal kurz auf die Differenzen von kapitalistischen und vorkapitalistischen Verhältnissen eingehen. In allen vorkapitalistischen gesellschaftlichen Zuständen finden wir persönliche Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse vor. Das heißt, eine Person oder mehrere Personen sind von einer anderen Person persönlich abhängig, unterliegen ihrer Herrschaft. Also ganz einfach beim antiken Sklaven. Der Sklave X ist das Eigentum des Bürgers Y. Er ist, also die Person X, der Sklave X, ist der Person des Eigentümers unmittelbar unterworfen. Der ist unmittelbar der Herrscher über ihn, der kann ihn verkaufen, zur Arbeit zwingen, im Prinzip mit ihm machen, was er will. Ähnlich im Feudalismus, leibeigene Bauern, die sind nicht leibeigen im Allgemeinen, sondern die sind leibeigen zu einem bestimmten Grundherrn. Also auch hier haben wir wieder ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis. Und weil in diesen Gesellschaften die Abhängigkeiten persönlich strukturiert waren, finden wir da auch keine solche Trennung einer ökonomischen und politischen Gewalt, wie sie in bürgerlich-kapitalistischen Verhältnissen typisch ist. Also der Grundherr, von dem diese leibeigenen Bauern abhängig sind, der ist meinetwegen gleichzeitig auch noch Gerichtsherr in seiner Region. So etwas ist heutzutage getrennt. Also der Kapitalist, der Arbeitskräfte anstellt, ist nicht gleichzeitig auch noch Verwaltungsbeamter, Richter, Staatsanwalt oder etwas Ähnliches. Bürgerlich-kapitalistische Verhältnisse zeichnen sich demgegenüber nämlich durch unpersönliche Herrschaftsverhältnisse aus. Auf allgemeinster Ebene sind bürgerlich-kapitalistische Verhältnisse dadurch charakterisiert, dass sich die Verhältnisse von Warenbesitzern verallgemeinert haben. Indem nämlich Land und die Arbeitskraft zur Ware geworden sind, also nicht einfach nur Produkte, die man herstellt, sondern insbesondere Land und die Arbeitskraft zur Ware geworden sind, sind im Prinzip alle Warenbesitzer, also auch derjenige, der kein Produkt hat, der hat er zumindest seine eigene Arbeitskraft, die er dann auf dem Arbeitsmarkt verkaufen kann. Und als Warenbesitzer, als Warenverkäufer, tritt er zu dem anderen in ein Tauschverhältnis, steht dem anderen als freier und gleicher Vertragspartner gegenüber. Das Verhältnis zwischen ausbeutender und ausgebeuteter Klasse ist also keineswegs verschwunden, aber es ist zunächst mal vermittelt als ein Verhältnis von freien und gleichen Warenbesitzern, die einen Vertrag eingehen, der auch wieder aufgelöst werden kann. Und das ist ja durchaus auch ein historischer Fortschritt. Ich bin, wenn ich jetzt in üblen Arbeitsverhältnissen beschäftigt bin, bin ich der Willkür dieses Unternehmers, der mich beschäftigt, nicht im selben Maße ausgeliefert wie ein antiker Sklave oder ein mittelalterlicher Bauer. Zumindest formell habe ich die Möglichkeit, dem zu entkommen. Bürgerliche Denker schließen daraus dann häufig schon, dass überhaupt Herrschaftsverhältnisse nicht mehr existieren, dass wir in einem Reich von Freiheit und Gleichheit leben. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Und Marx im Kapital betont denn auch, dass die modernen Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen frei sind, aber frei in doppeltem Sinne. Sie sind einerseits rechtlich freie Personen, die sich zu ihrer Arbeitskraft überhaupt als einer Ware verhalten können, die sie verkaufen können. Das kann der Sklave oder der leibeigene Bauer eben nicht. Aber die modernen Lohnarbeiter und Lohnarbeiterinnen sind auch noch frei in einem zweiten Sinne. Sie sind nämlich frei von allen Lebens- und Produktionsmitteln. Das heißt, sie haben nicht nur die Freiheit, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, sondern gleichzeitig stehen sie der Notwendigkeit gegenüber, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, weil sonst haben sie keine Möglichkeit des Überlebens in dieser Gesellschaft. Und insofern sind sie gezwungen, sich freiwillig in ein Ausbeutungsverhältnis zu begeben. Es ist nicht der persönliche Zwang eines Grundherren oder eines Sklavenbesitzers, sondern der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse, der sie in diesen Zwang reintreibt. Und es ist ja bekannt, in der bürgerlichen Gesellschaft, es gibt ja dieses schöne Bonmot, Ausbeutung ist schlimm, aber was ist für den modernen Lohnarbeiter noch schlimmer, als ausgebeutet zu werden in der bürgerlichen Gesellschaft? Noch schlimmer als ausgebeutet zu werden, ist nicht ausgebeutet zu werden in der bürgerlichen Gesellschaft. Weil dann ist das Überleben eben massiv infrage gestellt. Die Herstellung dieser doppelten Freiheit, die im bürgerlichen Denken als ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird, die war nun allerdings ein keineswegs harmloser oder gewaltloser Prozess. Diese Herstellung der doppelten Freiheit, also einerseits der bürgerlichen Freiheit, der Freiheit als Rechtssubjekt, aber andererseits eben auch der Freiheit von allen Lebensmitteln, diesen Prozess beschreibt Marx am Ende des ersten Bandes unter dem Titel »Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation«, wo er deutlich macht, dass für die Entstehung des Kapitalismus eben keineswegs die Aufhäufung von Reichtümern der entscheidende Anfangspunkt war, die gab es auch schon in vorkapitalistischen Zeiten, sondern der entscheidende Punkt, der dem modernen Kapitalismus zum Durchbruch verholfen hat, das war eben die Entstehung dieser doppelt freien Arbeiter. Und das war ein sehr gewaltsamer Prozess der Enteignung von Bauern, von Landarbeitern, die zunächst mal über ihre Produktionsmittel verfügt haben. Gut, das nun nur so als historischer Hinweis. Diese formelle Freiheit, sie existiert, sie ist auch nicht in irgendeiner Weise gering zu schätzen, aber wie gesagt, sie widerspricht keineswegs der Existenz von Klassenverhältnissen. Im bürgerlichen Denken wird das unterschiedlich reflektiert, also insbesondere bei dem Neoliberalismus, den wir jetzt so die letzten 20, 25 Jahre genießen durften, da wird die Freiheit des Individuums herausgestellt. Das heißt, es wird der Fokus darin gesehen, dass das Individuum als Warenbesitzer frei und gleich agiert mit allen anderen. Und auch der bloße Arbeitskraftbesitzer, der gilt ja inzwischen vielfach als Unternehmer seiner selbst. Also es gibt ja diese schönen Bezeichnungen vom Arbeitskraftunternehmer oder von der Ich-AG. Also es wird in diesem neoliberalen Denken eigentlich gar kein Unterschied mehr gemacht zwischen verschiedenen Klassen, sondern wir sind eben alle unternehmerische Individuen. Die Konservativen, die haben da eher noch einen, zumindest Rudimente eines Klassenbegriffs, zum Teil auch verwurzelt etwa in einer katholischen Soziallehre, die ja sehr wohl noch Stände unterscheidet. Da wird durchaus gesehen, dass hinter dieser materiellen, hinter dieser formellen Gleichheit eine materielle Ungleichheit steckt. Und diese materielle Ungleichheit wird dann versucht, zumindest zum Teil, zu kompensieren durch staatliche Maßnahmen, durch meinetwegen eine Arbeitsschutzgesetzgebung, durch sozialstaatliche Maßnahmen, durch ein Steuersystem mit progressiven Steuersätzen und Ähnliches. Ich erwähne das deshalb, um deutlich zu machen, wenn man diese formelle Freiheit, die formelle Freiheit und Gleichheit der Warenbesitzer, durch die sich die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft auszeichnet, wenn man die kritisieren will und dann einfach darauf sich beruft, ja, aber die Leute sind doch materiell ganz ungleich, dann ist es zwar richtig, aber noch keine sehr fundamentale Kritik an diesen kapitalistischen Verhältnissen, sondern man kann das sehr wohl ganz immanent aufnehmen und in Richtung von einer anderen, gerechteren Verteilung auffassen. Die Marx'sche Analyse ging da erheblich tiefer und damit auch seine Kritik an dieser Gesellschaft. Bevor ich da allerdings drauf komme, will ich noch einen zweiten Unterschied kurz erwähnen, der die bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse von allen vorkapitalistischen unterscheidet. Also der erste Unterschied war, dass es keine persönlichen, also dass es mag zwar persönliche Abhängigkeiten geben, aber der Kapitalismus beruht nicht auf persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen. Der zweite wichtige Unterschied ist, dass es zwar Ausbeutung in allen Klassengesellschaften gegeben hat, dass es in allen Klassengesellschaften eine Klasse gegeben hat, die ein Mehrprodukt produzierte und eine andere, die sich dieses Mehrprodukt aneignete, dass aber der Zweck dieser Aneignung in kapitalistischen Verhältnissen ein ganz anderer ist. In vorkapitalistischen Verhältnissen diente diese Ausbeutung dem Konsum der herrschenden Klasse. Dieser Konsum konnte ein individueller Luxuskonsum sein, das konnte ein religiös bedingter Konsum sein, dass also riesige Tempel irgendwo hingestellt worden sind, oder dieser Konsum konnte in verschiedene Kriege fließen, die etwa im Mittelalter die Fürsten gegeneinander geführt haben. Im Kapitalismus hat diese Ausbeutung einen anderen Zweck. Natürlich kann ein Eigentümer eines großen Unternehmens auch gut leben, und also gerade so gegenwärtig sind ja die Höhe von Managergehältern immer wieder eine Schlagzeile wert. Nur ist das überhaupt nicht das Entscheidende an kapitalistischer Ausbeutung. Der Zweck von Mehrwert- und Profitproduktion ist nämlich nicht der Kapitalist, sondern das Kapital. Profitmaximierung erfolgt, um diesen Profit erneut zu investieren und in der nächsten Runde erneut den Profit noch weiter zu maximieren. Also die Produktionsanlagen entweder auszudehnen oder zu modernisieren, also neue Techniken einzuführen, um billiger zu produzieren als die Konkurrenz, oder meinetwegen auch, wenn die Finanzmärkte höhere Profitraten versprechen, dass den Profit von diesem Jahr dann eben am Finanzmarkt zu investieren, um dort noch höhere Profitraten zu realisieren. Das heißt, Ausbeutung, die Aneignung dieses Mehrprodukts, ist unter kapitalistischen Bedingungen ein selbstzweckhafter Prozess. Natürlich können einzelne Kapitalisten da was von profitieren, das ist gar nicht, wird gar nicht in Abrede gestellt, aber der gesellschaftliche Zweck dieses Prozesses ist ein anderer. Es ist ein selbstzweckhafter Prozess und wird im bürgerlichen Denken denn auch als ein Sachzwang aufgefasst, dem keiner entkommen kann. Und da sind wir nun schon ziemlich nah bei dem, was Marx unter Fetischismus versteht. Wenn Marx vom Fetischismus der bürgerlichen Verhältnisse spricht, dann ist ja bereits die Wortwahl, also dass er das Fetischismus nennt, ist in gewisser Weise polemisch. Die bürgerliche Gesellschaft, also so wie sie im 18., 19. Jahrhundert entstanden ist, war ja durchaus in ihrem Selbstverständnis stolz auf aufklärerische Traditionen. Man hat mit irgendwelchem Aberglauben Schluss gemacht. Man hat auch die Kirche kritisiert, hat die Religion kritisiert. Und im 18., 19. Jahrhundert hat man ausgehend von Europa sicher auch große Teile der restlichen Welt unterworfen und stellte da fest, da gibt es also eine Menge sogenannter primitiver Völker, die irgendwelchen Holzstückchen oder Stofffetzen magische Kräfte zubilligen, die also einem Fetischismus unterliegen. Also diese Fetisch, also wenn man rein vom Wort her vorgeht, heißt es, einem Gegenstand werden irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten zugesprochen. Ein bemaltes Holzstückchen könnte angeblich über mein Glück oder Unglück entscheiden. So der Glauben dieser primitiven Völker. Und die aufgeklärte bürgerliche Gesellschaft hat sich da natürlich weit darüber erhoben und unter anderem solche Argumente auch geltend gemacht, um ihre Raub- und Eroberungszüge zu rechtfertigen. Man musste den Leuten ja erstmal Kultur und Zivilisation beibringen, und wenn sie die halt nicht freiwillig annehmen wollten, mit Gewehren und Kanonen nachhelfen. Wenn nun Marx vom Fetischismus der bürgerlichen Gesellschaft spricht, dann ist es zunächst mal eine polemische Spitze gegen dieses Selbstverständnis, wir sind ja so aufgeklärt, so rational und die anderen sind so primitiv. Allerdings ist dieser Fetischismusbegriff bei Marx selber oder bei den Lesern und Leserinnen, die sich mit Marx auseinandergesetzt haben, häufig auch missverstanden worden. Oder der Begriff wurde gar nicht so richtig wahrgenommen, so wie du das vorhin ja auch einleitend schon gesagt hast. Und wenn man ihn gehört hat, dann hat man da so ein Alltagsverständnis mit verbunden, wie man ja heute auch zum Beispiel von Markenfetischismus spricht. Also es genügt nicht, dass man irgendwie eine warme Jacke hat, sondern die warme Jacke muss von der Marke XY sein. Sonst kann man sich ja nirgendwo sehen lassen mit. So ein Verhalten bezeichnet man dann als Markenfetischismus und damit ist lediglich halt gemeint, man überschätzt die Bedeutung von irgendetwas. Einen solchen vagen, allgemeinen Begriff von Fetischismus hat Marx nicht. Der hat einen sehr präzisen, sehr genauen Begriff von Fetischismus, der mit diesen vagen Verwendungen nichts zu tun hat. Allgemein bekannt oder nicht allgemein bekannt, wenn man sich ein bisschen mit Marx beschäftigt hat, vielleicht bekannt, ist der Warenfetischismus, der bereits im ersten Kapitel des ersten Bandes des Kapitals eine große Rolle spielt und der zum Teil also in der Philosophie rezipiert worden ist. Also das weiß man noch, dass Marx sich mit dem Warenfetischismus auseinandergesetzt hat. Was man allerdings häufig nicht weiß, ist, dass dieses Fetischkonzept und verwandte Konzepte wie das der Mystifikation gesellschaftlicher Verhältnisse, der Verkehrung gesellschaftlicher Verhältnisse, ein zentraler Bestandteil aller drei Bände des Kapitals sind. Also die Auseinandersetzung mit Fetischismus bei Marx, die reduziert sich nicht auf den Warenfetisch im ersten Kapitel, sondern der Marx versucht im Grunde genommen bei jeder ökonomischen Kategorie, bei jeder einzelnen Kategorie, Wert, Geld, Kapital, Profit, Zins, fixes Kapital, zirkulierendes Kapital, versucht er deutlich zu machen, dass diese Kategorien gewissermaßen einen Doppelcharakter haben. Sie sind einerseits Ausdruck ökonomischer Verhältnisse, die wir im Kapitalismus vorfinden. Sie sind aber gleichzeitig Verkehrung genau dieser ökonomischen Verhältnisse. Und diese Kritik der politischen Ökonomie, die ich vorhin erwähnt habe, die also Marx zum Untertitel des Kapitals machte, die zielt genau auf diesen Doppelcharakter, dass nämlich er der bürgerlichen Ökonomie vorwirft, diesen Doppelcharakter nicht gesehen zu haben, auch in gewisser Weise dass sie nicht dazu in der Lage war, das zu sehen, das ist nicht ganz zufällig, und dass sie damit Teil hat an der Produktion dieser verkehrten Verhältnisse. Und wenn er nun, also Marx, den Kapitalismus analysiert, dann ist es nicht einfach nur eine Analyse von ökonomischen Tatbeständen, die sich halt jetzt irgendwie von der Analyse von den anderen unterscheidet, sondern gleichzeitig Dechiffrierung, Kritik dieser verkehrten Verhältnisse. Also insofern fließt da Darstellung und Kritik immer zusammen. Das ist nicht, es wird nicht erst was dargestellt und nach drei Bänden Darstellung kommt irgendwann die Kritik, sondern die Kritik ist im Grunde genommen in jeder Kategorie anwesend. Ich will versuchen, das ein bisschen an dem Warenfetisch und dann noch am Kapitalfetisch zu verdeutlichen. Warenfetisch, damit ist gemeint, ganz kurz und knapp, also man kann da viel mehr dazu sagen, aber ich versuche es mal ganz kurz und knapp zu machen, ist damit gemeint, dass gesellschaftliche Verhältnisse der Produzenten als objektiv sachliche Eigenschaften von Dingen erscheinen.